Ja, wir starten mit der Einander-Serie. Und das Einander ist wirklich ein sehr wichtiges Thema im ganzen Neuen Testament. Wir haben nämlich immer wieder dieses Wort aneinander. Wir sind einander wichtig. Und wir wollen miteinander gerade starten in eine Stelle, wo dieses Wort ein erstes Mal vorkommt. Ihr dürft die Bibel aufschlagen in Römer 14. Römer 14, Vers 19. Römer 14, Vers 19, dort steht: Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zum Frieden. Wir sollen dem Frieden nachjagen, steht hier. Frieden ist das Gegenteil von Streit, logisch. Frieden ist dort, wo jeder genau weiß, was zu tun ist. Frieden und Ordnung steht in einem Zusammenhang. Wenn nämlich jeder weiß, was zu tun ist, dann gibt es keinen Streit. Bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, wenn ich zur Arbeit fahre, dann weiß ich genau, bevor ich zur Haustüre hinausgehe, muss ich meine Kinder küssen. Und wenn ich es nicht tue, dann gibt es ein Geschrei. Und auch Sie wollen einen Kuss von mir haben. Klare Ordnungen gibt Frieden, wenn man weiß, was zu tun ist. Natürlich darf auch der Gute-Nacht-Kuss nicht fehlen am Abend vor dem Einschlafen bei meiner Ehefrau. Es gibt auch offiziellere Regeln, die Frieden bringen, zum Beispiel im Straßenverkehr. Es gibt auch glasklare Regeln und wenn wir uns nicht daran halten, dann gibt es Unordnung. Zum Beispiel fahre ich jeweils mit meinem Freund und mit Ältesten, mit Remo und mit Manuel von den Ältestensitzungen nach Hause und es ist schon spät am Abend und in Grätzenbach hat es so eine Kurve, die kann man so gut schneiden. Leider hat es dort eine ausgezogene Linie. Und Remo weist mich jeweils sehr freundlich darauf hin, auf meine Verkehrssünden. Und es gibt aber keinen Streit, weil ich weiß, Remo hat absolut recht. Ordnungen helfen, Frieden zu schaffen in unserem Miteinander. Auch die Bibel, auch Gott hat uns Gebote gegeben, die sind glasklar. Die 10 Gebote sind eine Sicherheitslinie. Wer sie überfährt, der richtet großen Schaden an. Schon von Anfang an hat Gott diese Gebote gegeben und sie helfen uns. Wenn wir uns nicht daran halten, dann geschieht großes Leid. Kinder schlafend weinend ein, weil ihre Eltern sich nicht versöhnen können. Oder Menschen, die sich von ihrem Erfolg leiten lassen, und Lügen dazu gebrauchen. Sie verstricken sich in Lügen und eine Lüge kommt zur anderen dazu. Im November wird Josef Müller hier sein Leben spricht davon, dass er Unwahrheiten zugelassen hat und eine Lüge zieht in die nächste hinein. Und Gott will uns seinen Frieden geben. Dazu hat er uns seine Gebote gegeben, dass wir glücklich sind, dass wir den Shalom, den Frieden von Gott in unserem Herzen haben. Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und die Bibel sagt, es gibt einen Name, das ist Jesus Christus, durch den wir Frieden und Vergebung bekommen. Wenn du also unter dem Streit leidest mit deinem Ehepartner oder wenn du überfordert bist als alleinerziehende Mutter mit Kindern und Arbeiten, komm zu Jesus. Oder wenn du Angst hast von der nächsten Woche, weil du die Rechnungen nicht bezahlen kannst, komm zu Jesus. Oder wenn du in Lügen verstrickt bist und immer eine Lüge mehr dazu kommt und sich das zuschnürt wie ein Galgen, komm zu Jesus. Josef Müller wird davon berichten im November, wie er durch Jesus Christus Hoffnung und Frieden in sein Leben aufgenommen hat. Und vor allem bringt Jesus uns Vergebung von unserer Schuld. Wenn wir nämlich gegen die glasklaren Gebote von Gott verstoßen, dann verletzen wir unsere Mitmenschen und wir sündigen gegen Gott. Und Jesus will uns diese Last von uns wegnehmen. Es gibt also glasklare Gebote, die Gott uns gibt. Es gibt aber auch sehr viel, wo Gott uns Freiheit gibt. Gott hat am Anfang Adam und Eva in einen Garten gestellt und er hat ihnen ein einziges Gebot gegeben und er hat ihnen 1000 Möglichkeiten gegeben, das Leben zu genießen. All die verschiedenen Früchte konnten sie frei wählen. Gott gab ihnen keine Gebote. Oder wo sie hingingen, Gott gab ihnen keine Vorschriften. Oder wie sie die Tiere nennen wollten, Gott gab ihnen keine Vorschriften. Gott gab ihnen die Freiheit dazu. Und genau diese Freiheit, die Gott uns gibt, hat auch eine gewisse Gefahr, weil der eine ist ein Apfel, der andere eine Banane. Was ist jetzt richtig? Und so kann es kommen, dass wir auch als Christen miteinander in Streit kommen, wenn wir bei Nebensächlichkeiten verschiedene Meinungen haben. Im Römer 14 ist genau so eine Situation beschrieben, nämlich das Essen von Götzenopferfleisch. Es war so, dass die Christen in Rom in einer Umgebung aufgewachsen sind, da war Opfer für den Cäsar oder für Götter omnipräsent. Leute sind in den Tempel gegangen, haben ein Tier geopfert, einen Teil mussten sie dort lassen, den anderen Teil konnten sie nach Hause nehmen, konnten ein Fest machen mit ihren Freunden, das Fleisch braten und eine gute Zeit haben. Und da wurden auch christliche Freunde dazu eingeladen. Oder wenn jemand nicht so viel Geld hatte, dann hat er das Fleisch nicht zu sich nach Hause genommen, sondern hat es auf den Markt gebracht und hat es dort verkauft. Da kam eine christliche Hausfrau vorbei und hat dieses Fleisch gekauft. Da stand nicht darauf, frisch vom Hof, sondern frisch vom Tempel. Ja, darf jetzt diese Frau dieses Fleisch essen und kaufen? Paulus sagt im Römer 14, Vers 1, streitet nicht über Meinungen. Das sind Sachen, Meinungen sind Angelegenheiten, Mitteldinge, da kann man verschiedener Ansicht sein. Zweifelhafte Fragen, wo der eine so und der andere so handhaben kann. Und wenn wir als Gemeinde nicht einen guten Umgang miteinander, eine große Freiheit auch einander gewähren in diesen Fragen, dann kann es zum Konflikt kommen. Und das Gemeindewachstum wird zerstört. Ich habe ein kurzes aktuelles oder praktisches Beispiel. Zum Beispiel haben unsere Kinder so schöne Rucksäckli und Accessoires, Hello Kitty, das Winkkätzchen. Nun, diese Figur, die kommt von einem Glücksbringer aus einem Asiatischen, der das Glück herbeiziehen soll. Aber sollen wir jetzt unseren Kindern aus unseren Kinderstuben dieses Hello Kitty verbannen, gerade mitsamt dem Weihnachtsbaum und dem Osterhasen, wo wir auch nicht genau wissen, wo er herkommt. Ich wünsche uns, dass wir eine großzügige Freiheit haben in diesen Mitteldingen und das Gute, das Gott uns gibt, genießen können. Es gibt genug Menschen, die gehen davon aus, Gott ist ein Polizist und er mag uns nichts gönnen. Und immer wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann straft er uns sofort. Und wir als Christen, wir sind Zeugen von einem Gott, der uns viel Gutes gönnt, das Leben zu genießen. Paulus sagt auch, alles ist erlaubt. Nicht alles dient zum Guten. Und wenn es dem anderen schadet, dann sollen wir uns zurücknehmen. Aber grundsätzlich sagt Paulus, alles, was Gott geschaffen hat, das ist erlaubt und gut. Das steht auch im 1. Timotheus 4, Vers 4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was wir mit Danksagung empfangen. Also wenn wir Danke sagen dürfen wenn wir ein freies Herz haben für das, was wir genießen, Danke sagen können, dann sollen wir es dankbar annehmen und genießen. Zum Beispiel das Fleischessen. Ich habe noch eine weitere Weisheit, nämlich aus dem Buch Prediger. In dem Buch Prediger steht, wir sollen Brot essen und Wein trinken und wir sollen dabei guten Mutes sein. Und genau das freut Gott, wenn wir das, was Gott uns gibt, genießen und uns daran freuen. In dem gleichen Abschnitt, Prediger 9, dort steht auch, dass wir gut angezogen sein sollen. unser Haupt salben. Also Gott will, dass wir Gott hat nichts gegen Kosmetika und dass wir diese Sachen gut benutzen. Es steht dort auch, dass wir Freude haben sollen an unserer Ehefrau, ihr Männer. Wenn du dir das zu Herzen nehmen willst und deine Frau einverstanden ist, dann markiere in deiner Agenda so Zeiten, wo du und deine Frau eine gute Zeit miteinander habt und es genießt. Also Gott hat uns viel Gutes gegeben und er will, dass wir es benutzen. Übrigens auch die Technik. Die Technik ist auch da, dass wir sie nutzen zu unserem Vorteil, zum Besten. Weil am Anfang hat Gott Adam und Eva in einen Garten gestellt und hat ihnen den Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen. Am Ende der Weltgeschichte kommt eine Stadt, Zivilisation, Entwicklung. Also wir sehen hier schon in diesem großen Bogen, da ist Entwicklung mit eingeschlossen und wir sollen es nutzen, um das Evangelium zu verbreiten und um uns das Leben zu vereinfachen oder zu verschönern. Ja, wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie ist es mit dem Gamen oder mit dem Filmeschauen oder mit dem Reisen oder muss ich da ein schlechtes Gewissen haben? Nein, wenn du dabei Danke sagen kannst, dann tu es und freu dich dabei und genieße die Zeit. Wenn du aber dabei ein schlechtes Gewissen hast und eigentlich mit dem Gedanken nicht gut umgehen kannst, dass Jesus jetzt mit dir das genießt, dann lass es lieber sein. Es geht darum, Gott zu danken. Ich war gestern Nachmittag auf der Straße und zu zweit waren wir dort und haben mit den Menschen über Gott gesprochen. Wir hatten ein super Gespräch, wir konnten das ganze Evangelium weitergeben. Es war sehr, sehr berührend, wie aufmerksam das Gegenüber da war. Es war ein junges Ehepaar. Und als wir so erzählt haben, am Schluss blieb er eine Weile still. Dann hat er gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Dann habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Da habe ich gesagt, dass wir Gott erkennen und uns an ihm erfreuen. Also wir merken, wie groß und gut und wunderbar herrlich Gott mit uns ist. Und dann war er wieder eine Weile still. Und dann hat er die nächste Frage gestellt und hat er gesagt, aber wieso, sag mir, er war Tibeter, er ist Tibeter, wieso sind in der Schweiz so wenige Menschen in der Kirche, wenig junge Menschen? Da habe ich wieder nachgedacht und da habe ich gesagt, weil ihnen niemand sagt, wie gut das Gott ist. Weil sie davon ausgehen, Gott ist ein Polizist, der ihnen nichts gönnt. Und das haben wir für einen Auftrag als Gläubige, dass zu leben, dass Gott uns ein Leben gibt in der Fülle und dass wir das Gute, das Gott uns gibt, genießen und dankbar leben. Also wir dürfen das Gute genießen, aber es kommt auch zu einer Spannung, weil der eine geht davon aus, es ist gut und der andere, der hat ein engeres Gewissen. Im Römer 14, Vers 2 heißt es, der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wir haben Gläubige, die haben ein verschiedenes starkes Gewissen. Wir haben jemanden mit einem starken Gewissen, der geht davon aus, vieles ist gut und er genießt vieles, ohne schlechtes Gewissen. Dann haben wir aber auch einen Schwachen, der hat ein engeres Gewissen und der erlaubt sich weniger. Und wie können jetzt diese beiden miteinander umgehen? Ich habe einmal in diesem Abschnitt Römer 14 und auch im 1. Korinther 8 und 1. Korinther 10 ein bisschen zusammengetragen, was dass die Eigenschaften von einem Starken sind, wer ein Starker ist. Ich habe diese auf einer Folie eingeblendet, wir sehen das jetzt gerade. Also der Starke isst alles. Der Starke trinkt Wein. Der Starke hält keine besonderen Feiertage ein. Der Starke lässt sich kein schlechtes Gewissen machen, auch von dem, der ein enges Gewissen hat. Der Starke ist Gott für alles dankbar. Der Schwache soll aber auch Rücksicht nehmen auf jemanden mit einem schwachen Gewissen und aus Rücksicht zu ihm sich selber zurücknehmen. Und der Schwache oder der Starke drängt den Schwachen nicht, sich gegen sein Gewissen für etwas zu entscheiden. Genau, soweit die Eigenschaften von einem Starken unter uns. Du kannst selber einschätzen, ja, wo befindest du dich? Entweder bei einem Starken, entweder bei einem Schwachen. Was ist dann ein Schwacher? Da haben wir auch noch ein paar Punkte. Der Schwache isst Gemüse. Oder er isst kein Fleisch. Er trinkt keinen Wein, weil er sich mit seinem Gewissen, weil ihn sein Gewissen daran hindert. Er hält sich an bestimmte Feiertage. Und der Schwache soll sich nicht gegen sein Gewissen zu etwas drängen lassen. Er soll nicht einfach nur, um dem Starken zu gefallen, etwas tun, das ihm sein Gewissen eigentlich verbietet. Und der Schwache hat aber auch die Aufgabe, sein Gewissen zu prüfen und zu erneuern lassen von Gottes Wort. Soweit. Schwache und Starke stehen also in einer Spannung zueinander. Und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Das wird Teil von unserer Gemeindeaufgabe sein, hier ein gutes Miteinander zu finden. Es ist nämlich so, dass der Starke in Gefahr steht, den Schwachen zu verachten. Weil der Schwache ja noch nicht die Erkenntnis hat. Der Starke hat schon verstanden, dass Gott so viel Freiheit gibt und er hat diese Freiheit angenommen für sich. Und jetzt steht der Starke in der Gefahr, den Schwachen zu verachten. Und das soll bei uns nicht so sein. Wiederum steht der Schwache in der Gefahr, den Starken zu richten. Er hat ein engeres Gewissen und der Schwache, ihm passiert es oft, dass er sein enges Gewissen, seine enge Vorstellung von dem, was gut und richtig ist, auch auf den anderen auszudehnen, in diesen Nebensächlichkeiten. Und so ist die gemeinsame Kraft der Gemeinde, die Liebe untereinander bedroht, wenn wir verachten und richten. So sagt der eine, wie kann denn ein Christ Götzenopfer essen? Das geht doch nicht. Sagt der Schwache, der Starke sagt, wie kann ein Christ sich noch vor Götzenopfer fürchten, wodurch Jesus erlöst hat und doch der Herr ist über alles. Helmut Burkhardt schreibt, solange wir den anderen noch verachten oder richten, sind wir selber den Mittelpunkt in unserem Leben. Wir leben uns selber. Wir wollen unsere Vorstellungen in den Mitteldingen auch auf andere ausdehnen. Und dabei ist Jesus Christus gestorben und auferstanden, damit wir aus dieser Selbstzentrierung loskommen und frei werden, dem Herrn zu leben. Das heißt, ihm zur Verfügung zu stehen und seinem Willen zu leben, dass wir andere nicht richten oder verurteilen müssen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, dass wir unser Gewissen von Jesus prägen lassen. Denn unser Gewissen kann sehr schnell in die Irre geführt werden. Wer schwach ist, hat ein irrendes Gewissen, das aufgrund von mangelnder Erkenntnis, mangelndem Verständnis, eher ein engeres Verständnis hat von dem, was gut und richtig ist. Zum Beispiel kann das sein Tradition. Und Jesus sagt den Leuten immer wieder, ihr sollt nicht das tun, was eure Väter gesagt haben und für Gesetze aufgestellt haben, sondern ihr sollt meine Gesetze erfüllen und mir nachfolgen. Bei mir war das so, ich konnte mir als junger Erwachsener nicht vorstellen, dass man als Christ an eine Party mitging. Und ich konnte meine Mitchristen nicht verstehen, die Gemeinschaft gepflegt haben, auch an einem nicht-christlichen Fest. Oder ich konnte nicht verstehen, wie ein Freund von mir plötzlich aufgehört hat, vor dem Essen zu beten. Das muss man doch so machen. Meine Eltern haben es auch immer so gemacht. Er hat dann eine Zeit lang aufgehört und dann wieder angefangen, weil er es wirklich wollte. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen so. War in meinen Traditionen so festgefahren. Das kann ein irregeleitetes Gewissen sein. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass wenn wir uns von eigenen Traditionen lossagen und zu Freiheit finden, dann lachen wir über diese Gesetzlichkeit, die wir drin waren, und wir stehen in der Gefahr, gerade am anderen Ende des Extrems wie ein Pendelschlag zu landen. So wie mein Bruder, der hatte so ein Kartoffelerlebnis. Bei uns zu Hause gab es oft Gschwelti. über Jahre. Und als er geheiratet hat, hat er dann seiner Frau gesagt, ich verbiete dir je wieder einmal Kartoffeln zu kochen, nur noch Teigwaren. Und nach etwa 3 Jahren hat es dann sich wieder ein bisschen eingependelt und er hat wieder die Freude an den Kartoffeln gefunden. Also wir haben die Aufgabe, unser Gewissen, das sich sehr schnell irreführen lässt, immer wieder zu eichen. Und wo geschieht das? Bei der heilsamen Lehre. Wenn wir in der Bibel lesen, dann erfahren wir, wie gut es Gott mit uns meint, was er uns als Gutes gönnt, was es diese Freiheit bedeutet für mich. Oder der Gemeindebesuch, dass wir uns prägen lassen von den Gottesdiensten, von den Predigten. Oder auch ein Glaubensgeschwister. Wenn in so Mitteldingen man nicht so recht weiß, ja, ist es den Willen von Gott, dass ich eine Banane esse oder dass ich einen Apfel esse, dann kann ich doch mal zu meinem Bruder gehen oder zu meiner Schwester und sagen, du, ich habe da eine Frage, was würdest du mir raten? Das kann auch helfen, damit wir unser Gewissen richtig eichen können und zu dieser Freiheit und zu diesem erfüllten Leben finden, das Gott für uns vorgesehen hat. Und dann dürfen wir Frieden haben miteinander, wie es heißt in Römer 14, Vers 19. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient. Und dann heißt es hier weiter, und zur Erbauung untereinander. Erbauung untereinander, hier steht das Wort oikodomeo. Das heißt eigentlich Häuser bauen. Also wir sollen dem Häuserbauen nachstreben. Jetzt weiß ich auch, wieso wir in der Schweiz so viele Eigentumswohnungen haben, weil wir alle kleine Oikodemoten sind. In der Bibel steht allerdings noch ein kleiner Zusatz. Wir sollen Häuser bauen sein aneinander. Wir sollen einander auferbauen und stärken. Wer schon einmal ein Haus gebaut hat, also ich gehöre auch dazu, einfach nicht ein eigenes Haus. Wer schon mal verantwortlich war, ein Haus zu bauen, solche Menschen haben mir jeweils gesagt, das ist wie Kinder kriegen. Sehr, sehr anstrengend, weil man überall schauen muss, dass alles gut läuft. Häuser bauen kommt dann gut, wenn die Arbeiter über ihre Arbeit hinausdenken und für den Nächsten denken. Wenn der Stromer beim Betonieren die Röhrli dort hochzieht, wo dann der Maurer eine Mauer machen will oder der Zimmermann einen Pfosten setzen will, dann gibt es Ärger. Und es ist ein Grundprinzip vom Häuserbau, dass man nicht nur an sich denkt, sondern auch, was dem anderen dient. Und genau das ist auch bei uns ein Grundprinzip. Gestern haben wir gezügelt. Wir sind hier in völlig neuen Räumlichkeiten und jede Gruppe hatte den Auftrag, ihre Ware einzupacken. Und sie mussten es so einpacken, dass man es gut transportieren konnte gestern. Und sie mussten die Ware so anschreiben, dass man wusste, wo genau man die Ware deponieren soll. Stiefeli und ich hatten die Aufgabe, Schränke abzumontieren. Und wir haben uns auch überlegt, was ist die beste Möglichkeit, dass man es gut transportieren kann. So haben wir, hoffe ich, bei jedem Schaft alle Tablare rausgenommen, dass es einfacher geht zum Transportieren. Also die Arbeit gelingt dann gut, wenn wir über unsere Arbeit hinausdenken, was dient dem Nächsten, was hilft dem Nächsten. Und das ist auch nicht nur beim Arbeiten so, sondern es ist im eigentlichen Gemeindebau auch so. Wir machen Gemeindebau und es geht nicht um Konzepte oder Strategien oder Visionen oder Räume. Es geht darum, dass Menschen Jesus Christus begegnen, ihm ähnlicher werden, dass Menschen ihre Gaben entdecken und in der Gemeinde einbringen können. Und das geschieht dort gut, wo wir aufeinander achten, was dient dem anderen. Solange wir übereinander richten oder einander verurteilen, wie kann da die Liebe und das Vertrauen zueinander wachsen? Beim Urteilen und Richten übereinander sprechen wir ja viel über die anderen. Das, was sie tun, das beurteilen wir und wir sagen, ja, das ist gut und das ist weniger gut. Vielleicht wäre es einmal daran, sich zu überlegen, wie wirke ich? Das, was ich sage, das, was ich tue, wie wirkt das auf andere? Vielleicht ist es auch daran, dass du einmal fragst, eine Person, die dir sehr nahe steht und die du gut magst, wo du weißt, die mag mich, dass du einmal fragst, du, wie wirke ich eigentlich auf andere? Oder in einer Situation, wo du denkst, oh, da habe ich jetzt vielleicht nicht so richtig reagiert, dass du deinen Ehepartner oder einen Freund fragst, du, wie habe ich da reagiert? Was könnte ich anders machen? Dass wir darauf aus sind, nicht nur andere zu richten, sondern auch so zu leben, dass wir einen guten Einfluss auf den Nächsten haben. Wenn du über andere sprichst, und das geschieht automatisch und das ist auch nicht verboten, über Begabungen und auch Nichtbegabungen von anderen zu sprechen, aber tust du das mit dem Ziel, dich selber zu rechtfertigen, deine Position zu bekräftigen und auch den anderen ein bisschen auf Abstand zu halten, der ist so und der macht es falsch und ich mache es so und das ist richtig? Könnte es nicht sein, dass wenn du über andere sprichst, dass es gut ist, immer das Gemeinsame zu suchen? Wo können wir einander näher kommen? Dass man auch betet dafür, wenn Menschen einem nicht so nahe stehen, wenn man Schwache und Starke, dass wir Gott bitten, dass wir einander näher kommen können, dass wir einander gut verstehen können. Das gehört auch dazu, dass wir fragen, du, wieso siehst du das so? Dass wir uns interessieren für die Meinung des anderen. Und wenn wir so miteinander umgehen, Schwache und Starke, dann glaube ich, haben wir ein fruchtbares Fundament um gelingenden Gemeindebau. Wir sollen nicht um der Speise willen Gottes Werk zerstören, heißt es im Römer 14. Und Gottes Werk wird gehindert, wenn wir richten und wenn wir verurteilen. Wir sollen einander annehmen und Gott hilft uns dabei. Also wir haben gehört heute, Gott gibt uns eine reiche Auswahl, viel Freiheit und wir sollen es genießen. Ohne schlechtes Gewissen darfst du heute Nachmittag etwas tun, was dir gefällt und du darfst dich daran freuen. Du darfst Danke sagen dafür. Wenn du aber nicht Danke sagen kannst und du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du hier eine Schwachheit hast, dann lass es sein. Dann zwinge dich nicht zu etwas, was du deinem Gewissen nicht zutrauen kannst. Ich fordere dich auch auf, nicht abschätzig oder richtend über andere zu reden. Vielmehr bete darum, dass Gott dir eine Einheit schenkt, auch mit den Mitchristen, die du nicht verstehst und deren Handeln du nicht verstehst. Und so freue ich mich, dass wir miteinander eine liebevolle Nähe haben. Das ist wie der Mörtel im Gemeindebau, dass wir einander annehmen und dass wir einander auch vertrauen, große Freiheit lassen, gerade in diesen Zwischendingen, die Gott nicht klar geregelt hat. Dass wir wissen, der andere ist mit Jesus unterwegs. Er sieht es anders, er darf es auch anders sehen und gemeinsam gehen wir vorwärts im Reich Gottes. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das eine heilsame Lehre ist, auch für unser Miteinander. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir dir nachfolgen in unserem Miteinander und den Vorteil nicht nur von uns, sondern auch von unseren Mitmenschen suchen, Herr. Schenk Heilung. Schenk eine neue Orientierung in diesen Punkten. Amen.